Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einem weiteren Especial. Ich begrüße euch ganz herzlich dazu. Mein Name ist Drew und ich begrüße meine wertgeschätzten Kollegen. Zum einen den Marcel.
Gut.
Und zum anderen Herrn König Dieter.
Grüße euch, Volk.
Volk, sagt er. Volk.
Peasants. Ich hoffe, es geht euch gut, werte Kollegen.
Ja.
Geredet, aber so ist das manchmal auf dem Sonntag, ne?
So ist das manchmal auf dem Sonntag, ein wahres Wort. Ja, wir treffen uns hier zu einem Special zusammen, was ich mir ausgesucht habe, weil ich habe ja letztes Jahr unser AEW-Tippspiel gewonnen. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir alles fertig gemacht haben und jetzt ist es aber endlich soweit. Aber erstmal erkläre ich doch, worum geht's denn hier überhaupt? Ihr seht das dann ja wahrscheinlich hier eingeblendet in dem Titel. Das ist unser Catch Club Sixpack. Das ist eine Idee, die wir mal vor geraumer Zeit irgendwann mal hatten. Vielleicht auch so halb ein bisschen aus dem Spaß oder sowas. Aber es war eine Idee. Wir haben gesagt, okay, wir suchen uns, oder in dem Fall war das dann halt ich, suchen uns 6 Matches aus, gucken die, und besprechen die dann. Die sind ein bisschen willkürlich gewählt. Aber das Warum und so, das kann ich gerne gleich dann nochmal erzählen. Aber ja, wir haben 6 Matches gesehen, die ich mir ausgesucht habe. Haben die dann gesehen und wollen jetzt darüber halt sprechen. So. Meine erste Frage an euch wäre da mal so, wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr chronologisch nach Lust und Laune? Oder wie war eure Herangehensweise an diese 6 Dinger? Marcel, fang gerne mal an.
Ich glaube, irgendeins hatte ich vorgezogen. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig die Reihenfolge, die ich gewählt habe. Irgendeins habe ich auf jeden Fall aus der Mitte zuerst geguckt und dann die anderen dann aber in Reihenfolge. Und das Hart Brothers vs. Steiner Brothers, um schon mal keinen Spoiler zu geben, musste ich dann nachträglich gucken, weil der erste Link, den wir hatten, der leider nicht funktionierte. Und da musste dann für das Match irgendwo Ersatz gesucht werden. Aber also relativ willkürlich, aber hauptsächlich in Reihenfolge.
Ich wollte nur sagen, wie sieht's bei dir aus? Bitteschön.
Bei mir war es tatsächlich willkürlich. Ich hatte das erste Match, was ich geguckt habe, yo, ich gucke jetzt gerade in meiner Mittagspause, welches Match ist das kürzeste? Und den Rest habe ich dann halt einfach nach Lust und Laune geguckt, habe aber das Match, wo ich am wenigsten Lust drauf hatte, zum Schluss geguckt. Und Selbstgeiselung. Das Schlechteste zum Ende aufheben. Sonst auch willkürlich.
Ja, ne, ich bin tatsächlich so straight nach Reihenfolgegang, also nach Veröffentlichung. Also nach Erscheinung, so, ne? Und hab mich dann da so durchgewuselt. Warum gerade diese 6 Matches, habt ihr euch wahrscheinlich gefragt? Oder wie war das Auswahlkriterium?
Genau, das war tatsächlich eine Frage, die ich hatte schon, als ich die Liste gesehen habe. Also, die haben gefühlt ja nichts miteinander zu tun. Klar, du hast keine Zeitreise mit drin, aber trotzdem komplett unterschiedliche Matches.
Oh. Ja. Also es war auch nicht der Plan, irgendwie, dass es irgendwie zusammenhängen würde. Ich muss gestehen, ich habe halt auf dem PC einen Ordner, einen Ordner mit Links zu diversen Matches, die ich cool finde, die ich mal gern sehen wollte. Ne, aus verschiedenen Gründen sind die halt da. Und hab halt erstmal in der Liste geguckt, okay, was passt irgendwie für so ein Format? Was könnte man irgendwie nehmen, was da gut reinpasst? Und ich glaube, 5 von den 6 Matches waren auch aus dieser Liste dann halt. Ich muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was kannst du dann halt nehmen? Also da war auch ein Match von All Japan Women's was ein Double-Title-Match ist, was in einem 60-Minuten-Draw endet. Ne? Da war schon klar, okay, sowas funktioniert halt für so ein Format nicht, wenn man noch fünf andere Matches guckt. Ne?
War das nicht ursprünglich, vielleicht war es auch nur ein Joke, den du mal reingehauen hast, von wegen, yo, einfach mal so, yo, Matches, die Zeitspanne XY plus haben. War das nicht deine Ursprungsidee, oder die du einfach nur verworfen hast? Oder?
Nee, das war tatsächlich ein Scherz nur.
Okay.
Weil,
wieder allgemein ernst drüber gesprochen haben, deswegen frage ich nach.
Ja, nee, es war tatsächlich ein Scherz, weil ich hab gedacht so, ja komm, kannst du jetzt nicht bringen, weil wäre sicher auch interessant, aber ich will jetzt auch nicht, dass wir uns da irgendwie durchquälen müssen oder sowas, sondern auch da irgendwie was haben, was man vielleicht ein bisschen locker weggucken kann. Also ich glaube, es war kein Match, was an die 30 ging. Und doch eins war, glaube ich, über das 20. Letzte.
Das letzte war, glaube ich, etwas länger.
Ja, genau. Und aber so, dass man das halt irgendwie auch mal gucken kann, ohne dass man vielleicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist, war so die Idee. Und dann mal gucken, was ist cool, auch so ein paar Sachen, die ich schon kannte, aber wo ich dachte, das ist cool für so ein Format halt irgendwie zu besprechen. Das macht da sicherlich Bock. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ich würde dann einfach während den Matches noch ein bisschen was über den Kontext versuchen zu erzählen. Vielleicht, was war noch krasses irgendwie auf der Karte, wenn es was gab, oder was ist aus den Menschen geworden, die in diesem Match standen. Ich wähle die jetzt aber nicht aus, sondern wir wählen jetzt abwechselnd, darf sich jeder von uns eins aussuchen. Und deswegen darfst du anfangen, Marcel, und darfst dir das erste Match aussuchen, über das wir sprechen.
Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen einfach chronologisch ab, wann die Matches stattgefunden haben, und dementsprechend dann The Can-Am Express gegen Kobashi und Kikuchi All-Asia Tag Team Title Match bei All Japan Pro Wrestling Super Power Series von 1992.
Genau, der Tag 8, die Super Generation Army gegen den Can-Am Express. Ja, dann fang doch auch bitte an.
Das Match hat mir richtig gut gefallen. Sehr überraschend eigentlich, wenn man so 90er-Jahre-Catch sieht. Dass einem das heutzutage auch noch abholen kann. Ich meine, die Körperbauten, sagt man das, Körperbauten, der Typen im Ring natürlich komplett 90er-Jahre-Stereotyp und Steroid verseucht, also zumindest rein optisch, ob sie wirklich so waren, weiß ich nicht. Geile Stimmung in der Halle, also die Japaner, die da vor Ort waren, hatten richtig Bock, dass der Can-Am Express verliert. Es war ein sehr, sehr, sehr langsames Match, aber dafür sehr, sehr wuchtig. Und jeder einzelne Schlag, jeder einzelne Move, der gemacht wurde, der wurde so viel Zeit gegeben, sich zu entfalten. Das fand ich tatsächlich echt cool. Es war irgendwie spektakulär, unspektakulär. Wenn das Sinn ergibt.
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, du hast zwar auch ein paar Power-Moves dazwischen, aber wenn man es im Kontext der Zeit betrachtet, war es ein cooles Match. Aber in 2023 hätte das niemand mehr hinterrufen verfolgt, außer vielleicht so ein Jim Cornette-Arschloch. So, das ist so meine Two Cents zu dem Match.
Ja, Dida, wie siehst du das?
Ich fand's halt richtig krass. Ich habe von dem Match schon viel gehört, aber noch nie gesehen. Ich find's halt interessant, was Marcel schon sagte, die Crowd geht halt komplett Nüsse, vor allem auf Kikuchi.
Ja, das war seine Hometown, deswegen.
Ah, okay. Und dann musst du aber, ja, japanische Crowd, immer ruhig und richtig respektvoll. Also, wie sich das in 30 Jahren so gewandelt hat.
Ja.
Finde ich halt krass. Und was ich sagen musste bei dem Match halt, ich hab's geguckt und ich wusste ja auch, wer gewinnt, aber ich war witzigerweise richtig drin, weil es mich irgendwie reingezogen hat. Und was ich interessant fand, war, ich hatte den Gedanken bei dem Match, leg jetzt neben das Match aus derselben Zeit mal in Amerika, also ein WWF-Match daneben. Das ist ja wrestlerisch Tag und Nacht.
Das, auf jeden Fall.
Was die da alles gemacht haben, Kobashi mit Moonsaults, Frankensteiners, Sunset Flip Power Bombs, also Springboards, also Kobashi kam mit einem Springboard Fist Drop zur Rettung von einem Pin, also, und wir reden hier nicht von einem Match von vor 2 Wochen, sondern vor über 30 Jahren. das hätte in Amerika zu der Zeit halt nicht gesehen.
Nee, das ist richtig. Ja, es ist halt auch natürlich, ne, 90er Jahre All Japan ist halt für viele somit das Geilste, was es im Wrestling jemals gab, ne?
Ja.
Ich muss auch sagen, also die Crowd, die war on fucking fire die ganze Zeit, ne? Die hatte richtig Bock. Ich denke, das ist auch ein Teil, was das Match gut macht. Ich glaube, wenn die Crowd nicht so drin gewesen wäre, dann wäre das Match wahrscheinlich schlechter weggekommen in der Wahrnehmung.
Vor allem langweilig.
Wahrscheinlich. Es war trotzdem wild, ne? Also über die Awesomeness von Kenta Kobashi müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht reden. Mhm. Ich fand aber auch den Can-Am Express wirklich richtig gut, als die so ein bisschen, ich sag mal, die Gaijin Heels. Die haben einen guten Job gemacht. Die haben auch einen sehr coolen Mix. Die sehen aus wie Heavyweights, bewegen sich und Rest vom Stil, aber wie so ein paar Juniors.
Mhm.
Das ist wirklich echt cool. Ein schönes Hin und Her. Das ist auch eins der ersten 5-Sterne-Matches der 90er oder sowas von Meltzer. Also das Ding hat die vollen 5 gekriegt. Ob das jetzt angebracht ist oder nicht aus heutiger Zeit, keine Ahnung, zur damaligen Zeit sicherlich. Das Einzige, was ich geiler gefunden hätte, wäre hier noch, das war halt die Hometown von Kikuchi. Warum holt er nicht den Pin? Weißt du, ich glaube, das hätte nochmal die alle so fett zum Explodieren gebracht, wenn er einfach den voll geholt hätte.
Ja, komplett.
Statt Kobashi. Was geht bei den Leuten heute so? Kikuchi ist mittlerweile seit ein paar Jahren retired. Also der hat dann noch weiter halt gemacht, normalen Stuff All Japan und so weiter halt, war aber nie was groß. Der war ein oder zweimal Junior Champion, aber der hat nie zu den großen Namen gehört, in seiner Gruppe und bei All Japan generell. Sein letztes Match hatte 21 im Mai gegen Koji Kanemoto, seitdem macht er nichts mehr. Kenta Kobashi ist halt Kenta Kobashi, ne? Was willst du über Kenta Kobashi sagen, was nicht schon jeder weiß? Das ist wahrscheinlich...
Wahrscheinlich alles, weil ich gefühlt nichts weiß, außer dass er eine japanische Wrestling-Legende ist.
Ja, also wahrscheinlich Top 5 aller japanischen Wrestler überhaupt, aller Zeiten. Wenn nicht Top 10. Hat die unfassbar krasse Comeback-Story einfach, dass er nach Bauchspeicheldrüsenkrebs nochmal wiedergekommen ist und danach immer noch krass abgeliefert hat. Also, auch ein bisschen so eine Märchen-Story halt, overall einer der besten Wrestler aller Zeiten, großer Star oder dann der zweite große Star hinter Misawa bei All Japan, Noah dann auch in den Anfangsjahren auf jeden Fall, also was hat der Mann nicht... Auch bei WXW. Da habe ich einen lustigen Funfact zu. Ich bin ja begnadeter und passionierter Gucker von WXW Timeline. Und da haben sie in der letzten Staffel gesagt, sie wollten gerne 2007 oder 2008 hätten sie gerne Kenta Kobashi gegen Brian Danielson gebracht bei WXW.
Was?
Und ich dachte so, ja? Das wär krass gewesen wahrscheinlich. Es hat dann nicht funktioniert, weil Danielson war zur Zeit auch bei Noah und war halt ein Junior und weil es da halt noch dieses, ne, Juniors und Heavyweight zusammen geht halt nicht, ne? Also zumindest in Singles-Matches. Und deswegen konnten sie das halt dann irgendwie nicht bringen.
Wow.
Was schade ist, das hätte ich, glaube ich, richtig gerne gesehen. Und so 2007, 2008 wäre auch so das letzte Mal, wo es vielleicht noch gegangen wäre, weil dann hat ja dann irgendwann Kenta Kobashi logischerweise auch angefangen abzubauen, ne, weil ewig dabei. Seine Knie waren halt im Arsch von den ganzen Moonsaults und der Körper halt generell ist dann halt irgendwann fertig. Sein letztes Match war dann halt sein Retirement-Match 2013 mit Julakiyama, Keiji Muto und Kensuke Sasaki gegen Goshi Ozaki Kenta, den wir später auch noch sehen oder wo wir später auch noch reden. Kenta, Weibach Taniguchi und Yoshinobu Kanemaru. Der Can-Am Express, der war immer so, sind so auch so ein bisschen so die Tech, so das Gaijin Tech Team der Early 90s gewesen, eigentlich bei All Japan. Fünffache All-Asia Tech Team Champions. Dann eigentlich nicht viel. Dan Crawford hat sogar bis 2014 noch gerestelt, in kleineren Ligen. Doug Fearn ist dann leider verstorben, 2012. Und hat dann, ich glaube, aber auch da nicht mehr so viel. Der hat sein letztes Match sogar in der ECW Show 1998, also ist dann retired. Und es ist nie so das große Team geworden, finde ich. Also außerhalb von All Japan auch nie so wirklich dann mehr was gerissen, leider. Was schade ist, weil ich fand die echt cool in dem Match, echt ein cooles Team. Was da so einen guten Misch reingepasst hat. Aber ja, so ist es halt. Das passiert halt manchmal. Die All Asia Tag Team Titles übrigens, die ältesten Titel in Japan, also die ältesten aktiven Titel in Japan, die gibt es schon seit Anfang der 70er, nee, seit den 60ern sogar schon.
Interessant, dass es ein Tag Team Title der älteste Titel ist.
Ja.
Hätte man irgendwie recht, würde man eher damit rechnen, dass es ein Heavyweight Title ist oder ein Singles Title.
Ja, nee, es sind tatsächlich
oder war es die ältesten immer noch aktiven Titel?
Genau, die immer noch jetzt aktiven Titel. Okay,
dann, also gab es wahrscheinlich vorher schon irgendwelche Singles-Titles. Nur Singles-Titles werden ja auch gerne gemerged mit anderen Titeln oder eingestellt, oder?
Ja, ja, genau. Das liegt halt auch vor allem daran, dass der All-Asia-Title halt ursprünglich von der JWA war, also der ersten Liga von Japan, und wurde dann halt von All Japan übernommen. Das hat damit gut. Und die gibt's halt tatsächlich heute noch, die Titel. Deswegen halt.
Wer hält sie denn heute? Weißt du das?
Das kann ich dir sofort sagen.
Die All-Asia Tag Team Titel. Das sind doch, wie heißen sie? Ist das nicht, ich hab seinen fucking Namen, Yoshitatsu und
Tsuchi Unita? Genau, Yoshitatsu und Tsuchi Unita, die sie im Exploding Barbed Wire Deathmatch gewonnen haben. Weil, natürlich. ja, das war unser erstes Match auf dieser Liste. Dieter, möchtest du dir Match Nummer 2 aussuchen?
Ja. Da ich ja schon im Vorgespräch gesagt habe, dass ich ein Match nicht gesehen habe, nehmen wir ein Match, was ich gesehen habe. Und das wäre dann Kenta versus Ricky Marvin.
Jawohl. Von Noah. Ja, dann fang doch bitte auch direkt an. Also es war erstmal kurz für den historischen Kontext. Wir machen jetzt quasi einen ganz großen Zeitsprung von 18 Jahren. Vom Jahr 91 in das Jahr 2009. Es ist der erste Tag von Noahs Autumn Navigation. Und das Match ist ein A-Block-Match in der Junior Heavyweight League. Genau, und Kenta trifft auf Ricky Marvin. Dann fang bitte an.
Was ist alles in diesem Match passiert? Dazu muss man wissen, ich sage das und sage gleichzeitig, dieses Match ging nur 3 Minuten. Also, das war ja alles bescheuert.
Echt?
Was da alles war. Go to Sleep Konter in eine Rana. Rana Konter in eine Powerbomb. Ricky Marvin mit einem Dive beim Entrance von Kenta. Auf einem Dive direkt. War ich so, boom, du da. Ja, das war krass. Und den Kenta würde ich heute gerne nochmal sehen.
Ja. Ja, das wäre geil. Also ist natürlich
ich auch. Bei Kenta habe ich heute das Gefühl, wenn ich ihn im Ring sehe, dass er einfach keinen Bock mehr hat.
Ja.
Also, dass er es einfach nur noch für den Paycheck macht, aber keine Leidenschaft, keine Emotion mehr dahinter. Naja, Hauptsache, ich werde hier bezahlt.
Ja, so kommt es einem vor auf jeden Fall, das stimmt.
Ja. Ja, und genau, dann halt Cornerkicks, und ja, und dann war halt nach 3 Minuten am PK halt auch Feierabend.
Ja, also das Video ging 3 Minuten, das Match selber ging nach 1:59.
Und das Match ging nur 1:59, sowas.
Das ist so geil einfach. Also, du denkst ja, okay, wenn du diese Matchzeit jetzt nur sehen würdest auf Cage-Matches und denkst, das ist, du hast das Match noch nicht gesehen, so, ja, okay, ist dann jetzt halt ein Squash in diesem Turnier oder sowas halt, ne? Ha, denkst du. ja, aber erzähl weiter.
Ja, das war halt Meisterklasse in 2 Minuten, mehr kann man zu dem Match nicht erzählen.
Gut, dann übergebe ich an den Kollegen, der auch in der Meisterklasse von 2 Minuten ist, nämlich den guten Marcel.
Aha. Du sagst immer, es gefällt dir. Nein, also das Match ja tatsächlich schneller als der durchschnittliche Macho und Pöbel-Assi im Bett. Aber Alter, die haben einfach wirklich diese 2 Minuten voll ausgenutzt und es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Matches auch als Sprint gut sein können und es nicht immer 45 Minuten bedarf, um ein gutes Match zu sein. Ja, ansonsten hat die da eigentlich schon alles gesagt. Ricky geht direkt auf Abfahrt und dann hauen die sich halt auf die Fresse. GTS, Soccer Kick, Ende. Aber ohne dass Ricky Marvin trotz der kurzen Matchzeit schlecht aussieht.
Ja, das ist richtig.
Weil normalerweise, wenn jemand in so einer kurzen Zeit verprügelt wird, klingt das erstmal eher nach Doghouse als nach allem anderen.
Ja, das ist richtig. Ja, das war auch so ein bisschen der Grund, was ihr erzählt, warum ich das Match gepickt habe. Ich dachte so, okay, das kannst du halt schnell weggucken. Also der Pfeil selber geht ja dann weniger als 5 Minuten, etwas über 3 Minuten. Das Match selber dann sogar noch kürzer. Und es ist einfach so ein gutes Beispiel für, wie du das schon gerade gesagt hast, man braucht halt keinen Halbstünder plus für ein geiles Match. Die haben mir alles erzählt, was sie wollten. Das war direkt von Sekunde 1 quasi Abfahrt, beziehungsweise noch davor eigentlich, weil es ja Pre-Match dann beim Entrance von Kenta den Dive gab. Let's go, die haben da alles reingeballert, was. Also es gibt Matches, die 20 Minuten gehen, wo du weniger Kram siehst, quasi so halt, ne? Und ging's halt direkt los, zack, zack, zack. Ja, richtig geil. Also für mich war das lange Zeit eins der Matches, die ich am liebsten geguckt habe. Das ist wahrscheinlich das beste unter 5-Minuten-Match, was ich jemals gesehen habe. Einfach richtig nice. Kenta gewinnt, holt sich 2 Matches in den Block. Was machen die Leute heute? Kenta ist mittlerweile bei New Japan. Der ist ja dann 2012, 13 oder sowas zur WWE gegangen.
Yes.
Beste Entscheidung seines Lebens? Nicht.
Ja.
Ja, wobei, der war lange verletzt, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Zweimal.
Ja, der war zweimal, glaube ich, so genau, relativ lange verletzt. Aber ja, WWE, muss man jetzt hier halt nochmal sagen, WWE kann halt auch leider keine Japaner vernünftig einsetzen. Es ist halt einfach so.
Ja, Japaner, also eigentlich alles, was nicht westlich ist.
Ja.
Also auch Mexikaner und so, generell Luchadore, können sie nicht vernünftig einsetzen.
Ist richtig. Und ja, deswegen, der war vergleichsweise, glaube ich, sogar relativ lange bei der WWE, aber ist dann irgendwann halt, musste dann halt gehen und ist dann halt überraschend für viele dann bei New Japan angeheuert. Wo er jetzt immer noch verweilt. Und es war so ein mittlerer Run, ne? Hat dann angefangen, erstmal allein, ist dann relativ schnell zum Bullet Club geturnt, weil er war ja in den USA, das qualifiziert anscheinend ja jemanden, wenn man nun nicht Japan-Bezug hast, in den Bullet Club zu gehen.
Ist nicht auch generell so New Japan so mäßig, oder so mein Gefühl ist, müssen, ja, wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen, ja, turn halt zum Bullet Club.
Ja, so ungefähr halt.
Das kommt noch hinzu.
Und ist dann aber auch in einem krassen Moment eigentlich in den Bullet Club geturnt mit einem Turn gegen Shibata, der zu dem Zeitpunkt ja immer noch out of action eigentlich war. Und wurde erst ein bisschen aufgeräumt hat. Kenta wollte den Save machen und ist dann gegen Shibata quasi geturnt, hat sich dem Bullet Club angeschlossen. Also krasses Ding. Von Ricky Marvin hörst du fast gar nichts. Ich glaube, der war vor 1,5, 2 Jahren nochmal für ein paar Shows bei GCW.
Yes.
Aber seitdem halt gar nichts mehr, was schade ist, weil Ricky Marvin ist richtig awesome.
Hast du den nicht sogar bei deinem ersten Karat gesehen?
Ja. Ja. Und das ist ein richtig cooler Dude. Ja gut, ist jetzt halt mittlerweile natürlich auch schon ein bisschen älter.
Ist 43.
43 geht eigentlich noch, aber
ich gucke ja gerade bei Cage Match, was er so treibt.
Ich glaube, da Lucha-Memes oder sowas, da ist er so ein bisschen.
Cage in Chile, Peru und Mexiko.
Ja, ist schade. Der wäre halt wirklich, also der wäre auch so ein perfekter Junior einfach für Japan. Oder in den USA wäre der, glaube ich, auch richtig nice. Ja, schade. Auf dem Rest der Card gab es eigentlich nichts Besonderes, stand halt im Zeichen des Junior Tournaments. Der Main Event war Kazuhiko Nakajima gegen Kotaro Suzuki in einem 30-Minuten Draw. Also das, was man bei dem Kenta-Match gespart hat, hat man dann hier halt einfach dran gehangen. Aber ja, also good stuff. Ich würde sagen, Daumen hoch von uns allen drei.
Fantastisch.
Dann kommen wir doch jetzt auch mal zu dem Match, was ich denke von uns allen am schlechtesten bewertet wird. Wir machen wieder einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit und zwar in das Jahr 1994 zu den Tapings für die Wrestling Challenge. Und zwar im Tag Team Match, einem Brüderduell. Das ist das einzige Mal, dass es das gab. Und zwar trafen die Steiner Brothers, Scott Steiner und sein missgeburten Bruder, trafen auf die Hart-Brüder, Brad und Owen Hart. Ja, das Match war leider eine scheiß Qualität. Das war leider kein gutes Video. Der Grund, warum ich das Match eigentlich ausgesucht habe, war, dass, also erstmal, dass es halt was Besonderes war, weil es diese Ansetzung sonst nie halt gab. Und dann gedacht so, das könnte vielleicht cool werden. Ja, so cool war es halt leider nicht. ja, man konnte halt viel wenig sehen, weil halt die Qualität sehr, sehr kacke war. Aber irgendwie, wenn ich so höre, okay, Harts gegen Steiners, denke ich so, okay, das wird halt richtig geil. Vielleicht ein bisschen sehr viel technisch und sowas halt. Viel hin und her. Das war es irgendwie auch, aber irgendwie ist es nur so vor sich hingeplätschert, fand ich. Und es ist gefühlt fast nichts passiert.
Ich hatte Probleme, nicht einzuschlafen bei dem Match. Also,
ja,
das war gar nichts.
Es war wirklich sehr, sehr lang. Und das Finish dazu war dann halt noch wirklich kacke in einem Double Countout. Ja, war dann irgendwie kacke. An der Stelle natürlich auch nochmal ein ganz großes Fuck you an Rick Steiner. Transphobes Arschloch. Und, ja, ich weiß nicht, mehr gibt's eigentlich auch gar nicht über das Match zu sagen, oder?
Also, das große Problem an dem Match war, eigentlich war es von der Art und Weise, wie sie gecatcht haben, sehr, sehr vergleichbar mit dem All-Asia Tag Title Match. Nur halt mehr mit auf technischer Ebene. Aber du hast keine Dramatik gespürt.
Ja.
Wer waren die Guten, wer waren die Bösen, wer waren die Faces, wer die Heels? Geht es um irgendwas oder ist es einfach nur ein random Tag-Match auf der Card? Das Publikum war auch eher eine Mischung aus Grundrauschen und irgendwie zwischendurch mal ein paar Teenies, die gekreischt haben. Also irgendwie, da hat nichts halt irgendwie auch nur ansatzweise dafür gesorgt, dass man so drawn into it war.
Ja. Nee, das ist absolut richtig. Das war schade, weil ich kannte das Match vorher auch nicht. Ich hatte das auch schon mal länger auf meinem in meinem Ort drin, hab's aber nie gesehen und hab gedacht, sowas wäre halt cool für so ein Format halt, weil es klingt eigentlich nach einem geilen Match, Steiners gegen Hearts. Denk so, ja, geil. Ja, war dann halt leider nicht so. Also zu deinen Fragen, eigentlich waren beide die Faces hier. Das war halt mitten in diesem Ding halt auch, ne, Owen gegen Brad, also kurz danach ist halt quasi Owen Hart gegen Brad geturnt. Und im Prinzip war es ein random Match, es war halt ein Taping für eine Wrestling-Challenge-Show. Das waren drei Matches. Den Opener hatte schon Bret Hart schon mal. Der hatte dann 7-Minuten-Match gegen Shawn Michaels gehabt, was in der DQ geendet ist. Das heißt, beide Matches von Bret Hart hatten kein cleanes Finish. Wow. Und das mittlere Match war Marty Jannetty und der 1-2-3-Kid gegen die Hattrickers, was auch in der DQ geendet ist. Und das Match ist halt nicht mal veröffentlicht worden. Hat sich mal in TV geschafft. Das war ein Home-Release auf DVD dann später.
Kreatives Booking.
Also, ja, war halt Early 90s WWF. Meiner Meinung nach das Schlechteste von denen, was wir gesehen haben.
Ja.
Und, ja, schade, so kann man sich dann halt täuschen. Ja, was machen die Leute heute? Scott Steiner ist geil. Ja, fuck Rick Steiner. Ja, Owen Hart ist ja 99 verstorben. Die Geschichte kennt man ja leider auch, die tragische Geschichte, wie es halt dazu gekommen ist.
Fuck Vince.
Fuck Vince an der Stelle, genau. Ja, Bret Hart hatte halt die krasseste Karriere da, ne, ist halt in dem Jahr noch WWF-Champion geworden. Heutzutage macht er im Prinzip auch nur noch das, was er am besten kann, nämlich meckern und Goldberg immer noch vorenthalten, dass er ihn vor Jahren verletzt hat.
Was absoluter Bullshit ist.
Ja, und irgendwann
Nummer 1 muss das sagen.
Und sag ich dir auch später noch was zu Goldberg. Also nichts Schlimmes, aber ja, das ist das Einzige, was Bret Hart hat heutzutage macht und dass halt FDA ihn bis zum geht nicht mehr abfeiern. Ich muss sagen, ich war nie so into Bret Hart tatsächlich.
Same.
Gut, komm halt auch nicht als Wrestling-Fan aus der Zeit, aber war immer so, ja, der ist schon cool, ne, Look und sowas alles ist ja auch schon geil, aber ja, weiß nicht, hat mir irgendwie persönlich nie so wirklich was gegeben, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ist halt so, ist okay, ne? So, ich überlege gerade, über welches Match wollen wir dann als nächstes sprechen. Machen wir doch einfach chronologisch weiter. Wir springen ins Jahr 2005 zu IWA Mitzauf.
Mitte Süd!
Das Match, über das wir sprechen, ist der Main Event von IWA Mitzauf Something to Prove vom 11.06.2005. Was war denn sonst noch so auf der Karte? Wir hatten im zweiten Match Homicide gegen CM Punk. Ja. Wir hatten Claudio Castagnoli gegen Tracy Smothers in 18 Minuten.
Alter.
Kann man auch mal machen. Der Opener war Josh Abercrombie gegen Delirious um den Light Heavyweight Title, den Delirious gehalten hat zu dem Zeitpunkt.
Delirious kann man einfach nur lustig und gut finden.
Ja.
Es ist so Banane mit seiner Fantasiesprache, liebe ich irgendwie. Ich find's gut.
Ist halt irgendwie ein bisschen trashig, aber irgendwie ein Guilty Pleasure, wenn man so will.
Genau das. Oder halt auch unter Wrestling kann man nichts gegen sagen.
Er ist besser, als sein Gimmick vermuten lassen würde. Yes.
Ja.
Sein Gimmick ist, wirkt eher so, als würde er schlecht kaschieren wollen, dass er nicht gut catchen kann. Aber er kann actually catchen.
Ist richtig. War ja dann auch jahrelang Ring of Honor Booker und bei Ring of Honor halt immer am Stessel und macht jetzt so nach dem Ende von Ring of Honor immer noch so ein bisschen was dann independent. Der Co-Main Event war ein Heavyweight-Title-Match, in dem Jimmy Jacobs in einem Gauntlet-Match verteidigt hat gegen Eric Cannon, Chris Hero und Danny Daniels. Ja, und dann kam der Main Event. Eigentlich kennt's auch so gut wie jeder Indie-Fan. Das ist Samoa Joe gegen den Necro Butcher.
Mit Eddie Kingston und CM Punk am Kommentar.
Am Kommentar, ja. Sehr witzig tatsächlich. Dida, fang du doch mal gerne an.
Als der Necro Butcher noch Necro Butcher hieß, heute hat er einen anderen Namen.
Ja, ist richtig.
Wie heißt er heute?
Maga Butcher.
Wieso wundert mich das gar nicht, wenn ich daran denke, wie er aussieht?
Ja, ist richtig.
Aber der heißt, er heißt nicht wirklich so, oder?
Doch, das ist dein Ringname. Das ist dein Ringname, doch.
I don't want to live on this planet anymore.
Der Butcher blutet nach 3 Minuten. Nach 3 Minuten gibt es schon den ersten Bump. Das Match war auch ein Bump-Fest für die Sinne. Was das Ganze schlimmer gemacht hat, ist, ja, es ist ein krasser Move. Wir müssen den Move nochmal im Replay langsam nochmal zeigen. Aber nicht zeigen. Ey, guck mal, wie spektakulär er war. Da hast du ja erst recht gesehen. Oh. Der Powerslam, der war aber böse. Der hat den ja nicht mal auf den Rücken bekommen. Der ist einfach mit dem Gesicht auf den Beton geklatscht. Bruder. Und das halbe Match war eigentlich nur so eine Gewalttat.
Ja, also...
Das war auch nicht schön.
Also, du kannst es auch nicht als Match bezeichnen eigentlich, weil es war eigentlich eine Schlägerei, beziehungsweise Samoa Joe hat halt den Necrobutcher verprügelt.
Ja.
Also, basically war es ja das.
Und wir haben sie doch legit geschlagen.
Ja, also...
Das mein Gedanke, ne? Die fangen halt direkt an, sich richtig ekelhaft in der Crowd zu prügeln. Und was ist mein Gedanke? Digga, haben die legit Heat miteinander? Sind die gerade legit dabei, sich die Birne einzuschlagen, weil sie sich hassen? Das war nicht schön. Das hat, also ich meine, und ich habe einen Hang zu Gewalt. Ich mag das eigentlich. So, ne? Das All Arena Brawl, ich habe gerade den Namen vergessen, war eins meiner Lieblingsmatches der jüngeren Vergangenheit.
Ja.
So mit dem Bullet Club und ich weiß gar nicht, ich glaube, in der Circle, was hieß es damals noch? Oder nee, war auch schon ein JS.
Die Elite und der Inner Circle. Also eins war Elite und Inner Circle und eins war Inner Circle und...
Wo ewig Mox, der ist Mucke lief.
Ja, ja.
Genau, BCC das gegen war, die JS war dann das eine.
Genau.
Aber dann war schon JS, ja, ich und Namen, man weiß Bescheid. Aber das hat keinen Spaß gemacht. So, Joe hat auch gefühlt jeden halben Move, den er machen wollte, komplett verbotscht. Digga.
Ja.
Also, dass der Necro Butcher danach zum Mager-Idioten geworden, das wundert mich gar nicht so viel, wie der auf die Fresse gekriegt hat. Also, ganz ehrlich. Also, schön ist anders.
Ja, das ist auch, also heutzutage, wenn du so ein Match gemacht hättest, dann hätten die beiden Jungs Backstage erstmal eine fette Ansage gekriegt wahrscheinlich. Und dann rausgeflogen. Das ist halt Indie-Wrestling zu der Zeit halt in der Nutshell, ne? Böser, härter, besser, so ungefähr. Ist halt auch IWA Mitzauf, ne? Also, dann weißt du halt eigentlich auch schon Bescheid.
Gefühlt ist es so ein bisschen, ja, du musst dich halt vom Mainstream, sprich WWE, musst du dich irgendwie abheben. Du musst halt irgendwas besonders sein und ja, ist halt, besonders ist halt rohe Gewalt. In den meisten Fällen, dass du halt für Schlagzeilen sorgst. So ein auf den vielleicht. Als Erklärungsansatz.
Ja, also basically ist ja das, was IWA Mitzoff war. IWA Mitzoff hat sich immer gesehen als der geistige Nachfolger von ECW. Nur, wir packen noch eine Schippe drauf, ne? Deathmatch ist bis zum geht nicht mehr. Zwischendrin haben wir dann nochmal so ein bisschen Normales und es gab ja auch gutes Wrestling, ne? Sowas wie Hero gegen Punk und sowas, diese Ironman-Matches, sowas, die sind alle von IWA Mitzauf, ne? Also es gibt halt auch das Gegenstück natürlich, wobei die natürlich da auch geblutet haben, wie sonst was. Aber, ne? Und, Aber hier war so, ne, also ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt keinen Heat. Es war halt einfach der Necrobutcher halt zum Teil auch so, ja komm, lass halt einfach das Ganze so ein bisschen auch real ansehen und ja gut, und wenn jemand zu Samoa Joe sagt, ja komm, du kannst mich das ganze Match verprügeln, dann sagt der gute Typ halt auch nicht nein, ne?
Samoa Joe fragt er eher so, wann geht's los?
Ja, Samoa Joe ist der Letzte, der nein sagen würde.
Ja, und wie gesagt, heutzutage würdest du sowas halt nicht mehr sehen. Aus gutem Grund.
Zum Glück.
Die Kingston und CM Punk, die auch einfach apeshit darauf gehen. Am Kommentar. Und so, ja. Geil. aber ja, das ist so ein Ding. Ich habe gedacht, so, das kann man halt gut mal geben, weil es halt auch wieder was anderes ist. Und im Prinzip kennt es fast jeder, ne? Das ist halt so ein Ding. Jeder hat schon mal mindestens davon gehört, Necrobutcher gegen Samoa Joe, ne?
Samoa Joe!
Genau. Über den Necrobutcher haben wir eben schon geredet. Der war dann halt auch eine Zeit lang raus, weil er halt einen Hirntumor hatte, glaube ich. Und ist vor ein paar Jahren dann wiedergekommen und ist seitdem halt krass schwierig, ne? Hatte einen Gastauftritt auch in The Wrestler mit Mickey Rourke, wo Mickey Rourke mit dem auch ein Hardcore-Match gemacht hat. Und ja, ist jetzt nicht so der geile Zeitgenosse, sagen wir es mal so, ne? Bisschen schwierig, dümpelt dann ja auch da bei XPW rum seit dem Relaunch. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, ne? Aber Samoa Joe hat eine verdammt gute Karriere danach hingelegt, ne? War dann, erst bei TNA am Start. Auch einer der wenigen wirklich richtig guten. Also, er war vorher schon ein bekannter Name, aber er ist ja trotzdem irgendwie ein TNA-Eigengewächs, wenn du so willst. Der halt bei TNA so wirklich erst dann richtig. Ja, okay, eigentlich nicht. Bei Ring of Honor war er auch schon ein Star. Aber einer der Namen, die halt nicht so aus dem Mainstream kamen von TNA, die dann halt groß geworden sind.
Ja, vom Star-EP einfach nochmal einen Next Step bei TNA gemacht hat.
Genau. Ist dann halt logisch, die logische Konsequenz, so wie dann irgendwie fast jeder von TNA dann irgendwann weggegangen und zur WWE gegangen. Hatte auch eigentlich, zumindest bei NXT meiner Meinung nach, einen guten Run. Zumindest ja. Der erste. Dann im Main-Roster. Ja, war irgendwie egal, hatte aber auch ein bisschen Probleme mit Verletzungen, meine ich.
Ja, da war immer irgendwelche Kleinigkeiten. Der kam gerade erst gefühlt wieder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann wollte man irgendwas anfangen und wieder war irgendeine Kleinigkeit. Da war hier mal wieder eine Hand verstaucht. Ja. Und hier mal hat der Knöchel Urlaub gehabt, so keine Ahnung. So gefühlt wirklich genau auf die Schiene.
Ja, und zum einen wollte die WWE den auch einfach nicht mehr clearen.
Ja, weil halt ständig irgendwelche Kleinigkeiten waren. So, wenn ich mir jetzt aber angucke, wie aktiv er ist, frage ich mich, ob der wirklich ständig verletzt hat oder ob die WWE einfach nur irgendwas gesucht hat, weil sie keine Ahnung hatten, was sie mit ihm machen wollen.
Das glaube ich nämlich.
Ja, also ne, du hast ja gerade schon angesprochen, also er hat ja dann seinen Weg zu AEW gefunden und ist auch für seine 44 Jahre halt immer noch wirklich gut. Das muss man ja auch einfach sagen. Vielleicht war es wirklich so ein Ding, wie wir haben keine Ahnung, was wir mit dir anstellen wollen. Wir wollen dich aber auch nicht entlassen, weil Gründe X. Und ist ja dann auch kurz, er ist ja erst entlassen worden von der WWE. Ist ja dann, also während der Pandemie ist er dann wiedergekommen.
Aber ist sogar wieder, wahrscheinlich aber mit weniger Geld.
Ja, genau. Ist dann auch, glaube ich, kurz wieder NXT-Champion geworden. Hat den Titel relativ schnell wieder gedroppt und ist dann wieder entlassen worden. Also das war irgendwie ganz komisch bei dem. Und ja, hat seitdem halt sein neues Zuhause bei AEW gefunden. Eigentlich auch, wenn man so will, relativ erfolgreich. Zweifacher TNT-Champion und seit über einem Jahr jetzt auch Ring of Honor TV-Champion.
Was man aber leider sagen muss, TNT-Champion zu sein, bedeutet halt leider gar nichts derzeit.
Wobei, hätten wir auch schaffen können an einem guten Tag.
Genau, das irgendwie gefühlt wird jeder und seine Urgroßmutter TNT-Champion für drei Tage und um dann wieder zu droppen. Ganz, ganz komisch, was. Also, keine Ahnung, was die da aktuell vorhaben, aber das ist vielleicht was, was wir beim nächsten AEW-Podcast besprechen wollen.
Ja.
Was ich bei ihm ganz cool finde, ist, er weiß, dass er nicht mehr so kann wie früher und baut das aber perfekt um. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, das ist richtig.
Das ist halt, er versucht halt nicht mehr irgendwie den Lionzeug zu springen wie Chris Jericho, der sich halt wirklich mittlerweile mit dem Unterarm abstützen muss, damit er sich nicht das Genick dabei bricht. Sondern, ey, er weiß, er ist ein hervorragender Brawler, Powerhouse ist er immer noch, er kann immer noch auf die Fresse geben. Okay, und dann mache ich halt das.
Ja, richtig, genau. Und das ist auch wieder so ein echt gutes Beispiel. Es ist echt ein gutes Beispiel für Leute, die halt verstanden haben, jetzt mal übertrieben gesagt, wann ihre Zeit vorbei ist.
Genau.
Die sind halt nicht so mit, oh, ich bin halt immer noch der Geilste, ich muss halt immer noch hier zum World Champion gepusht werden, weil ich halt der Record Ring of Honor Champion bin oder sowas halt. Sondern der weiß halt genau, okay, ne, ich hatte meine Zeit gehabt, die war auch geil. Jetzt ist halt noch Zeit, also mein Hauptjob ist jetzt halt quasi, ich bringe andere Leute over, bin halt dabei immer noch ein bisschen awesome. Also, er ist ja jetzt kein schlechter Wrestler oder so, er ist ja immer noch gut, ne? Nur er ist halt nicht mehr so krass, wie er halt vor 20 Jahren war, was ja auch logisch ist, ne? Seien wir mal ehrlich. Ne, der hat halt genau seine Rolle gefunden, er ist halt immer noch dieser Brawler, der halt immer noch trotzdem legit irgendjemanden halt besiegen kann, wenn es halt notwendig ist. Der sich aber auch problemlos halt... Bitte?
Wenn er Bock drauf hat und muss.
Genau.
Und also in der K-Fake, aber halt, wenn er Bock drauf hat und will.
Ja. Genau. Oder aber sich aber trotzdem auch problemlos für irgendjemanden hinlegen kann, ohne dass dem seine Legacy oder Credibility zerstört wird oder sonst irgendwas. Von daher, Samoa Joe, guter Mann. Wir wissen ja, ne, all men created equal. At sacrifice. Und, ja, das war Samoa Joe gegen den Necrobutcher. Ich glaube, es wird jetzt langsam mal so ein bisschen Zeit wirklich wieder für richtig gutes Wrestling, oder? In dieser Reihe.
Ja.
Deswegen gucken wir WWE. Ich würde es tatsächlich jetzt als Co-Mainer, bevor wir dann das geilste Match zum Schluss machen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen.
Dann machen wir das auch gerne auch. Wir gehen 9 Jahre in die Zukunft und also wir sind immer noch bei uns in der Vergangenheit und zwar das WWE-Match, so. Elimination Chamber 2015 vom 31.05. in Texas. Und wir sprechen über ein Non-Title-Match zwischen dem damals amtierenden United States Champion John Cena und dem amtierenden NXT Champion Kevin Owens. Das war gut, das war wirklich gut. Hatte auch eine coole Storyline. John Cena war ja da in seinem US Title Run und hatte ja dann da diesen, ich sag mal, diesen, wie sagt man, diesen Workhorse Run quasi, wenn du so willst. Wo er dann halt auch den Titel ständig in Open Challenges verteidigt hat und dann so der Moment kam, so okay, so vor ein paar Jahren haben wir Cena halt noch alle gehasst wegen seinem Booking. Aber Junge, der kann ja eigentlich doch ganz gut catchen. Das war diese Zeit. Also auch allein in dem Match, was der da teilweise für Moves rausgehauen hat, wenn man halt nur die Early-Sachen von John Cena kennt.
Jo.
Dann bist du hier sehr surprised auf einmal. Und dann kam ja irgendwie eine Raw vorher oder zwei Raws vorher, kam Kevin Owens halt raus, der meinte, ja, ich will halt die Challenge hier annehmen. Hat halt quasi sein Main-Roster-Debüt so mehr oder weniger auch gehabt. Und hat gesagt so, ja, ich will halt gegen dich kämpfen. Man muss es dann halt zu einem Non-Title-Match machen, weil er ja offiziell noch ein NXT-Wrestler ist und NXT-Champion war. Aber ja, Marcel, du hast quasi schon für das Match hier gepitcht, dann sprech noch mal als erstes drüber.
Also erstmal, fuck you WWE, 4-mal Werbung zu schalten auf so einen YouTube-Clip, ist schon echt frech, wenn ich glaube sogar öfter. Also gefühlt alle 2 Minuten hat so plötzlich wieder eine Werbeunterbrechung. Das ist schon hart, Cash-Cow melken. Aber es war im Grunde genommen ein Classic John Cena Match vom Aufbau her. Cena kriegt auf die Fresse, ist gefühlt schon nach dem ersten Schlag schon am Taumeln und kommt dann das mit dem Comeback mit den 5 Moves of Doom, die Cena halt hat. Aber trotzdem garniert mit ein bisschen mehr. Und gut eingebunden, dass halt Owens noch nicht auf dem Level ist, rein vom Status her, sondern sich halt hocharbeiten muss und Bock drauf hat und sich halt beweisen will gegen den Veteran. Das haben sie, finde ich, sehr, 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 sehr geil umgesetzt. Und auch geil, dass sie halt Kevin Owens hier an der Stelle den Sieg gegeben haben, um ihn halt so richtig zu pushen. Weil ein Sieg, den Cena nicht unbedingt braucht. Aber in Kevin Owens, der halt gerade erst neu in der Company ist, beziehungsweise neu im Main Roster, braucht halt den Sieg eher noch als, ne? Ding sie.
Ja.
Das waren so meine Two Cents zu dem Match. War ein Classic John Cena Match. Über weite Strecken.
Ja, Dieter, bitteschön.
Ja, kann ich mich anschließen? Ich fand's gut, was mir auch aufgefallen ist, weil ich ja auch der in dem Podcast, wenn wir über WWE reden, oft darüber draufhauen, über die Produktion. Und das konntest du ja richtig angenehm gucken. Ja. Klar, war immer noch WWE-Produktion, aber es ist nicht wie heute, wo ich sag, ein Schlag, sechs Kameracuts. Sondern man hat auch Sachen mal wirken lassen und nicht alles kaputt geschnitten. Das finde ich aber heute bei WWE echt schrecklich. Und zum Match hat Dings halt Marcel schon alles gesagt. Ich fand's cool, schön, dass Owens auch gewonnen hatte. Und war ein echt gutes Match. Und war toll.
Ist auch so ein bisschen, was du halt machen musst als in Anführungsstrichen scheidender Superstar.
Ja.
Weil Cenas Karriere hat sich 2015 schon langsam, aber sicher Richtung Zielgerade bewegt. Kevin Owens Karriere wiederum hat gerade erst Fahrt aufgenommen innerhalb der WWE. So, ne? Also kannst du sagen, gutes Legends-Booking ausnahmsweise mal. Auch wenn halt Cena zu dem Zeitpunkt natürlich noch keine Legend war.
Es ist richtig, ich stimme euch auf jeden Fall bei einem zu. War ein wirklich cooles Match. Wie gesagt, geil einfach, dass sie auch Owens einfach den Sieg gegeben haben. Einfach, das hat er ja dann später, auch danach hat er ja noch eine kurze Promo gehalten. Er hat einfach gesagt, er hat in seinem ersten Match im Main Roster, hat er einfach fucking John Cena besiegt. Ne? Also, ne? Das, aus der K-Fab-Sicht musste das halt auch erstmal schaffen, ne? Ist schon ein krasses Ding. Es gab dann noch zwei weitere Matches von den beiden gegeneinander, die hat Owens dann aber beide verloren. Also war ja klar, das zweite musste er dann ja verlieren, ne, damit es dann halt ein drittes Match geben kann. Und das dritte Match war dann halt das Titelmatch, wo er dann halt nicht den Titel gewonnen hat. Und über John Cena braucht man ja eigentlich nicht sagen, jeder kennt John Cena, jeder Wrestling-Fan. Egal, ob er in den 90ern angefangen hat oder ob er in den 2000ern angefangen oder wann auch immer, jeder weiß, wer John Cena ist. Ne? Es ist halt einfach so.
John Cena ist halt mittlerweile auch krass Popkultur.
Ja, komplett.
Ja, auf jeden Fall, ne? Es ist
ein sympathischerer einer, der The Rock.
Ja, irgendwie Rock schon. Ist
also, dem siehst du halt an, dass sein Behavior einfach fake ist. Ist zumindest mein Gefühl, und das Gefühl kriegt man wohl auch von vielen, dieses seine Art und Weise. Ja, jeder kann es schaffen und immer smiley und immer nett und freundlich. Ist wohl nach allem, was man hört, schon so ziemlich viel Fake dabei.
Ja,
und bei Cena hat man das Gefühl, dass er einfach wirklich einfach legit ein guter Mensch ist.
Ja,
das ist auch einer der größten, was dieses Make-A-Wish-Foundation-Ding, das ist ja
sogar der größte, der hat wohl am meisten von allen da wohl gemacht.
Ja.
Also auch außerhalb vom Wrestling, ne?
Ja, und bei den meisten Sachen sind halt die Kameras ja auch nicht dabei, und das ist halt, da merkst du dann halt, dass jemand ein guter Mensch ist, wenn er Gutes tut, ohne dass eine Kamera draufhalten muss.
Genau, das ist richtig. Absolut, und John Cena, mehr braucht man nicht sagen, er ist einer der größten Namen in der Geschichte der WWE.
Ich werde für immer John Cena-Fan bleiben, so, das ist, ich bin mit ihm auch groß geworden, 10 Jahre bevor dieses Match stattgefunden hat, habe ich angefangen Wrestling zu gucken, zumindest ein bisschen, und John Cena war immer der Coolste. Und das wird halt wahrscheinlich für immer bleiben für mich.
Ja, du. Meine erste Mania, die ich gesehen habe, so richtig, da hat Cena seinen ersten Titel gewonnen. Das ist, gehört dazu, der Mann.
Der war immer, also das ist ja wie gesagt, ne? Also alle Leute, die in unserer Generation angefangen haben, Catchen zu gucken oder so in unserem Alter sind, jeder weiß, wer John Cena ist. Jeder hat John Cena miterlebt. Egal ab welcher Stufe von seinem Run, aber jeder. Ne, John Cena war so quasi immer da. Gut, der ist jetzt seit ein paar Jahren, ist er jetzt nicht mehr regelmäßig da, aber sonst so war John Cena immer da halt.
Das war seit 20 Jahren irgendwie konstant jedes Jahr einmal gecatcht oder sowas? Ja, der war der erste Wrestler, der das jetzt achieved hat, weil er Ende letzten Jahres doch nochmal irgendwie kurz vor knapp nochmal ein Match bei der Raw hatte oder sowas. Da hab ich irgendwas gelesen in die Richtung.
Ja, das ist gut möglich. Es ist halt,
das hat krass immer mal irgendwie Leute mal für ein oder zwei Jahre auch bei Langkarriere nicht aktiv waren bei der WWE, vielleicht auch wegen Verletzungen. Oder jetzt der Erste ist, der das geschafft hat.
Ja, der ist auch, also der Körper ist ja gefühlt auch aus Stahl. Der hatte, ich erinnere mich noch damals, als er beim Rumble 2.8 wiedergekommen ist, wo der so eine krasse Verletzung hat. Und der ist irgendwie nach 4 Monaten oder sowas ist der wiedergekommen. Wo alle gesagt haben, der braucht irgendwie über ein Jahr, um wieder fit zu werden. Und das ist halt einfach ein krasser Dude. Und der ist halt irgendwie, für jeden Wrestling-Fan ist das so diese Konstante, weil der war halt immer der Topstar, seit Anfang an quasi, oder fast seit Anfang an quasi. Also seit 2005 im Prinzip bis 2020 oder so, keine Ahnung, oder 2019 oder sowas.
Der hat auch eins der krassesten Debüts überhaupt. Kommt da einfach raus, noch mit so einer Wrestling-Gear. Nicht viel kurz danach, wo er dann angefangen hat, Shorts zu tragen. Oder was so John Cena, sich Kurt Angle stellt und ja, Kurt Angle sagt, ja, wie willst du mich besiegen? Ja, Ruthless Aggression. So. Aber ein legendäres Debüt.
Ja, auf jeden Fall. Und ne, es gibt vielleicht ein paar Namen, die für die WWE größer waren als John Cena. Das waren Hogan und das sind Austin. Aber die beiden waren zusammen nicht so lange an der Spitze, wie John Cena war. Das ist halt einfach so. Und das ist halt krass. Ja, und jetzt ist er mittlerweile halt auch großer Hollywood-Star, macht eine Menge Filme. Auch viele Comedy-Filme und ich glaube, bei den letzten paar Fast and the Furious war er auch am Start.
Fast and the Furious brauchen wir auch keine mehr.
Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, das ist richtig.
Das ist in meinen Augen keine Diskussion. Das ist halt alles, aber nicht mehr gut.
Ja.
Das hat nichts mehr mit dem zu tun, wozu es gehört. Aber Vin Diesel ist ja der Meinung, dass das trotzdem krasses Storytelling ist, wenn wieder irgendeiner auftaucht. Oh! Ja, dich habe ich ja ganz vergessen, die letzten 85 Jahre.
Ja, egal. Ja, ja. Kevin Owens ist immer noch bei der WWE. Ist danach dann auch noch hat einen guten Run, ist Universal Champion und WWE Champion geworden. Dann so ein bisschen hat es dann so abgenommen. Jetzt ist er gerade wieder auf dem Hoch, hat ja bei WrestleMania im Main Event von Tag 1 die Tag Team Titel gewonnen mit Sami Zayn zusammen. Ich denke, der Dude wird wahrscheinlich auch bis zu seinem Karriereende bei der WWE bleiben.
Ja.
Wenn nicht irgendwas skandalmäßig krass Gravierendes passieren sollte. Und,
Wie ist der Gute denn?
Er ist 38.
38, ja, Alter.
Also 10, 12, 15 Jahre kann der halt locker noch machen, ne?
Eben. Und ich glaube, der fühlt sich da auch wohl. Der hat seinen Spot, dickt immer mal wieder in den Main-Event mit rein.
Genau.
Und hat er dann, wenn er dann da ist, hat er auch seine entsprechenden Programme und wird nicht einfach nur als The Next Challenger dargestellt. Hat er gefühlte 8.500 Mal letztes Jahr oder letzten Jahre gegen Roman Reigns um den Titel gekämpft.
Ja.
Ich glaube, der fühlt sich da an sich wohl. Und solange er nicht gefeuert wird, ist er, glaube ich, einer von denen, der keinen Grund hat, die Company zu verlassen.
Das wäre halt auch so jemand, viele meinten dann so, es gab ja letztes Jahr, gab es ja irgendwie, Vertrag läuft aus mit Sami Zayn zusammen, gehen die beiden zur WWE. Das ist halt jemand, ich glaube, der würde, der ist zur AEW, genau. Entschuldigung. Das ist jemand, ich glaube, der ist geil. Kevin Steen war auch geil. Aber ich glaube, das wäre jemand, der sehr krass in diesem AEW-Produkt einfach aufgrund der Dichte des Rosters einfach untergehen würde. Leider. Und vielleicht hat er das auch selber erkannt und hat sich dann gedacht, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin. Was ja auch okay ist, da ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dran, ne?
Ja, warum sollst du deinen Arbeitgeber wechseln, wenn du zufrieden bist? Richtig, mit deiner Position und mit dem, was mit dir gemacht wird. Wenn du unzufrieden bist, wenn du zum Beispiel so ein Mustafa Ali, der ja letztes Jahr öffentlich um seinen darum gebeten hat, gekündigt zu werden und es dann nicht wurde, wo wir alle waren so, oh, also gerade du hast, glaube ich, in der Bones for WhatsApp gesagt, Alter, der wäre so krass, der ist so ein krasser Wrestler und der ist da so gefangen.
Ja.
Aber so ein Kevin Owens braucht er halt nicht weg.
Nö.
Ich weiß nicht, wie viel jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich vor meinem Handy abgelenkt wurde, lol. Jetzt habe ich gerade den Dealer gemacht. wenn er zufrieden ist, warum soll er wechseln?
Ja, ist richtig. Was gab es denn noch Schönes auf der Karte? Wobei schön ist relativ. Der Co-Main-Event war ein Elimination-Chamber-Match um den Intercontinental-Titel, welches Ryback gewonnen hat.
Ach du Scheiße.
Das war, wo der Intercontinental vakant war, nachdem Daniel Bryan seine Karriere beendet hat.
Ah, okay.
In dem Elimination Chamber waren zudem noch Dolph Ziggler, King Barrett, Mark Henry, R-Truth und Sheamus. Gut.
Creme de la Creme, Alter.
Ja, wir hatten im Im zweiten Match hatten wir ein Divas-Title-Match zwischen Nikki Bella und Naomi und Paige. Gut. Und im Main-Event war Dean Ambrose, also heutiger John Moxley, gegen den WWE-Champion Seth Rollins, wo er durch die Q gewonnen hat. Gut. Lassen wir das. Wer war denn noch Champion zu dem Zeitpunkt? Ja, gut. Okay, hören wir auf. Dann sind wir auch beim letzten Match angekommen, denke ich mal.
Jo.
Ah, es geht zu New Japan Pro Wrestling, aber nicht nach Japan, sondern in die USA, nämlich in die Walter-Pyramide. Nach Long Beach.
Walter, jeden Tag nur Walter.
Genau, das haben die sich auch gedacht, als sie sich die, als die Pyramide gebaut haben.
Ja, die wussten halt, wer der krasseste deutschsprachige Wrestler ist.
So sieht's aus. Nach Long Beach, California, zu einer der US-Shows, noch bevor es New Japan Strong gab, also einfach nur einen Pay-Per-View quasi in den USA. Strong Style Evolved 2018 gab es. Bevor wir das Match reden, gucken wir doch mal, was sonst auf der Karte. Ziehen wir das einfach vor. Wir hatten... Okay, der ist gecancelt. Wir hatten ein nettes Singles-Match zwischen Will Ospreay und Jushin Thunder Liger. Es gab ein IWGP United States Titelmatch, wo Jay White gegen Hangman Page verteidigt hat in 25 Minuten. Und der Main Event war dann das Match, über das wir reden, und zwar die Young Bucks, Nick und Matt Jackson, traten auf die frisch vereinten Golden Lovers Kenny Omega und Kota Ibushi. Ja, Dina, fang mal an.
Bruder, dieses Match, diese Story, ich hab das damals alles geliebt. Und,
Ja, aber es war auch jetzt beim Rewatch immer noch geil.
Ey, beim Rewatch war das geil, aber bei dem Link von New Japan World, den du mitgeschickt hast, hatten die auch dieses Promo-Package davor gepackt, mit wie das alles passiert ist.
Oh ja.
Und so geil mit Cody, der gegen Kenny turnt.
Für mich, ja. Der zwar weiß, dass es diese Geschichte gab und ganz, ganz grob eingeweiht ist, richtig gut war, dass du so ein Package immer noch dabei hast.
Ja.
Packages, ja. Richtig wichtig für Leute, die nicht hundertprozentig Produkt sind. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Ja, oder vor allem, wenn du es jetzt im Nachbetracht halt auch siehst, damit du so ein bisschen Kontext halt hast.
Genau.
Und, genau, ja, erzähl weiter, Lila.
Ja, Cody ist gegen Kenny geturnt.
Golden Lovers Reunion, Alter!
Golden Lovers Reunion, Bruder, ich weiß, wir haben das sogar live geguckt, im Rott. Ich hab, oh, schrecklich.
Das war so geil, das war so schön einfach.
Ey, aber frag nicht. Und, das war so schön, so toll. Großes Lob, wie das darüber gebracht wurde von allen. Richtig, richtig gut. Und, ja, die Bugs standen halt zwischen Stühlen, weil Kenny auch Matt aus Versehen geschubst hat an dem Tag, als Cody gegen Kenny geturnt ist. Und und die Bugs sind da gerade in die Tag Team Heavyweight Division gewechselt. Weswegen dieses Match auch zustande kam. Und bevor wir quasi direkt aufs Match eingehen, es war meine Lieblingsstory-Zeit von Matt Jackson.
Ja.
Du weißt sofort warum.
Ja.
Der hat 2018, der hat ein ganzes Jahr lang eine Rückenverletzung gesellt.
Großartig.
Fantastisch. Und zu dem Match, du, das war emotionale und auch wrestlerische Abfahrt auf allen Ebenen. Und war großartig. Großartig. Und emotional hat es ja seinen Abschluss gefunden im Juni, als Kenny den World Title gewonnen hat von Okada.
Genau.
No. Und dann die Bucks und Ibushi mit ihm gefeiert haben und ihn umarmt haben. Und dann haben sie noch ein T-Shirt kurz danach bei einer BTE rausgeholt mit Golden Elite.
Ja. Was ich generell so, wenn du die Storylines und Twists innerhalb dieses Konglomerats, dieser Gruppe hast, sie kriegen das sehr gut hin. Ja, sie erzählen häufiger solche Sachen in verschiedenen Promotions, jetzt immer auch immer wieder bei AEW ist das Thema. Aber immer auf einem Level, dass du merkst, okay, das sind eigentlich Freunde, die hassen sich nicht wirklich, aber irgendwie gibt's hier jetzt gerade Beef miteinander. Aber du lässt immer eine Tür offen, weil eine Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Mäßig. Das finde ich sehr, sehr gut, wie sie es umsetzen immer.
Ja, Pack schlägt sich, sobald er wieder bei AEW ankommt, auf jeden Fall.
Marcel, rede weiter, also rede über das Match.
Ja, Dieter hat schon sehr, sehr viel dazu gesagt. So, ein Kenny, dem hast du es am meisten angemerkt, wie konfliktet er ist. So, Ibushi war das egal, für ihn waren die Bucks zu dem Zeitpunkt einfach Gegner. Aber für Kenny waren das halt eigentlich mit die besten Freunde. Das hast du sehr, sehr gut herausgestellt. Diesen Konflikt in ihm, so, ja, ich will dieses Match gewinnen, aber ich will meine Freunde nicht angreifen, pipapo. Das Match an sich war richtig, richtig flüssig. Also, das hat richtig Laune gemacht. Weil es auch frei von Botches war. Also, ich glaube, eine so eine Moonsault-Kombo gab es, die nicht hundertprozentig clean war, aber ansonsten war halt alles perfekt. Und es war halt wirklich so, Spot, Atempause, Repeat. Und das über die, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange es ging, aber über die komplette Zeit.
21.
Na, über diese fast 40 Minuten wirklich einen Spot, beziehungsweise eine Abfolge gehabt. Dann kurz durchatmen und die nächste Sache. Kurz durchatmen und die nächste Sache. Und das in einer sehr, sehr gut umgesetzten Art und Weise hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ich stimme zu, das war einfach ein Meisterwerk, sowohl von In-Ring als auch, man hat hier perfekt einfach das Storytelling mit dem In-Ring kombiniert. Weil oft hast du dann ja, okay, wenn ein Match sehr story-driven ist, dann passiert nicht so viel davon. Hier war beides. Hier war halt Abfahrt im Sinne von dem Wrestlerischen, was da geboten worden ist. Und gleichzeitig haben sie noch es geschafft, eine geile Story zu sehen. Allein mit dem Anfang, wo Kenny das Match starten will und Matt Jackson sagt, nee, ich will hier gegen Kota catchen. Die machen ein bisschen, dann wird da hin und her getaggt, damit auch Nick Jackson ein bisschen sein Piece von Ibushi abkriegt. Omega, der am Anfang wirklich noch struggelt, hart durchzuziehen gegen seine Freunde, das eigentlich gar nicht will, aber sich dann doch halt überwindet, es irgendwie zu tun, weil er muss ja das Match irgendwie trotzdem gewinnen. Mit Matt Jackson, der halt immer noch seine Verletzungen ein bisschen mit durchzählt. Nick, der versucht, seinen Bruder soweit es geht zu unterstützen. Dann mit einem krassen heartbreaking Finish einfach, wo Omega Matt zum One-Winged Angel auf den Schultern hat und eigentlich zögert und eigentlich das gar nicht machen will und Matt seinen Arm wieder nimmt und sagt, kommt sie jetzt durch, Alter? Und der den Move dann auch wirklich durchzieht, um dann zu gewinnen. Bis zum Aftermath hin, wo es den Handshake geben soll, Nick Jackson den ihm die Hand gibt und Matt sagt, nee, sorry, ich kann das gerade nicht, das dauert jetzt erstmal bei mir, bis ich da irgendwie wieder Vertrauen aufbauen kann oder sowas und dann einfach alleine abdampft oder also dann alleine den Ring verlässt. Also wirklich, die Jungs haben es einfach krass drauf, eine wirklich intensive emotionale Story zu erzählen und im Prinzip ist das hier ja das, worauf die aktuelle Story bei AEW im Prinzip aufbaut. Also das ist die Weiterführung ja quasi davon oder das Reboot davon, wie auch immer du es nennen willst. Mit natürlich nicht 1:1, aber halt mit ähnlichen Parametern, die hier ablaufen. Und das ist halt einfach crazy, dass sie schaffen, darauf, was sie schon mal gemacht haben, aufzubauen und daraus aber eine andere Storyline zu machen, eine komplett andere Storyline zu machen. Also das ist genius. Und wie gesagt, diese Kombi einfach aus 1A Storytelling und 1A In-Ring hier ist einfach sick. Also absolut well done hier.
Artig.
Well done. Meiner Meinung nach auch das beste Match von den sechs, was wir gesehen haben.
Ja.
Und ja, einfach verdammt geiler Stuff, würde ich sagen. So auch, was ist danach passiert? Du hast schon gesagt, Dieter, Omega ist quasi 3 Monate danach Champion geworden. Deswegen haben wir auch nie so einen richtigen Golden Lovers Tag Team Run gekriegt. Was aber okay ist, ne, weil Omega hat dann halt wieder angefangen, die Welt zu verändern mit Okada zusammen. in dem Two oder Three Falls Match und davor halt auch schon. Ja, man hat es halt bei New Japan dann nie so richtig dann 100% durchgezogen, diesen Bullet Club Civil War dann halt. Es gab halt diese Unstimmigkeiten zwischen der Elite und den restlichen Bullet Club. Also stand da, war die Elite ja noch Mitglied des Bullet Clubs. Und man hat sich dann erst etwas später gelöst. Und man hat es nie so richtig durchgezogen, so diesen Krieg, diese Fehde so richtig aufzubauen. Und ja, dann, bitte.
Dazu muss man auch sagen, wir reden hier von 2018, also Omega hat im Juni 18 den Titel gewonnen. Ja, im Januar 19 hat er den Titel verloren, weil gleichzeitig All Elite an den Start ging.
Richtig, genau, also nur aus dem, im Prinzip ist ja, wenn du so willst, ist aus dieser ganzen Storyline dann halt der Anfang von AW entstanden.
Weil wir ja zwischendurch noch All In hatten.
Genau, ne, also das ist, All In war ja auch ein halbes Jahr danach, nach dieser Show quasi.
Genau.
Und das ist verrückt, das hat dann alles halt, ne, irgendwie zusammengeführt und genau, danach ist halt AEW dann entstanden und the rest they say is history. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, finde ich, ich finde, die Kommentatoren haben nicht zu dem Match gepasst.
JR, nein.
JR, ja, aber Josh Barnett auch nicht irgendwie.
Nee. Das ist auch bei JR haben sie gefühlt bei AEW auch so langs, so Stück für Stück immer weniger eingesetzt und aktuell ist er, glaube ich, gar nicht da. Oder ich nehme da nur nicht mehr wahr. Ab und an mal bei Rampage, aber wer hört mal Rampage auf dem Kommentar?
Ja,
das
ist richtig.
Wer guckt überhaupt Rampage?
Wir.
Ja. Ich lasse ja sogar die beiden Dark Shows immer mal so im Second Third Tenth Screen nebenbei laufen.
Aber ich hab mir halt so gedacht, als ich das Match gesehen habe, jetzt stell dir vor, da war wirklich jemand wie Kevin Kelly oder sowas dran am englischen Kommentar. Ja. Das hätte das so Match nochmal so viel besser gemacht, glaube ich.
Ey, komplett. Kevin Kelly und Chris Charlton.
Ja, der war, glaube ich, damals noch nicht bei New Japan, aber das wäre halt geil, genau, wenn die beiden einfach da gewesen wären. Das wäre so toll gewesen.
Ja.
Und, aber gut.
Aber gut.
So ist es halt. Ja.
Ja. Ja, JR war auch schön, wie er dann sagt, ja, the back of Matt Jackson is tougher as in a $2 steak, weißt du. Ja, JR Masterclass.
Ja, ist richtig. Ich denke, das war unser Sixpack, Leute. Die Matches übrigens, ne, also außer dem New Japan Match jetzt hier, das gibt's halt dann bei New Japan World, also ist quasi kostenpflichtig. Alle anderen gibt es, sind frei empfangbar auf YouTube, beziehungsweise das Tag Team Match in der schlechten Qualität ist Dailymotion. Ich denke, wenn das dann hier veröffentlicht wird, dann werde ich einfach über den Twitter-Post einfach nochmal die Links hinterher schicken.
Damit, oder falls jemand Dieter packt einfach die Links in die Show Notes.
Das kann ich auch machen.
Das ist ja, glaube ich, so einfacher, als wenn du dann noch zusätzlich über Twitter, dann hört das jemand in einem Monat. Und nebenbei waren aber schon wieder 10 Shows, wo man live nebenbei ein bisschen getwittert hat.
Das ist richtig.
Ja, glaube ich.
Genau, oder kann man so machen.
Die Twitter haben.
Das gibt's, soll's auch geben, habe ich gehört.
Mhm.
Ja, oder kann man ja auch auf die Dings packen oder so. Oder man macht's halt so, genau. Damit ihr euch die dann halt auch angucken könnt, falls ihr daran Interesse habt und sie noch nicht kennt und diese Ausgabe gesehen habt. Ich sage aber an euch beide Danke und an jeden, der uns zugehört hat. Und verabschiede mich im Namen des Catches und sage bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.